Ihr hört den Funklust-Auftakt heute zum Thema mit dem Studium fertig und was kommt dann? Meine Gäste heute im Studio: Nicole Jakob vom Career Service der Uni Erlangen, Peter Rudert, Elektrotechnikstudent, und Michael Hümmer von der Agentur für Arbeit. Wir hatten vor der Musik überlegt, was ist denn der erste Schritt? Am besten noch, bevor man Absolvent wird, bevor man sein Studium fertig macht, sich schon mal orientieren, was man denn möchte, wohin man denn möchte, Praktika machen, vielleicht auch mal ins Ausland gehen. Da haben wir vorher noch nicht drüber gesprochen. Also ich kenne tatsächlich aus meiner Erfahrung relativ wenige Kommilitonen, die im Ausland waren. Also ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Da war das immer so das Argument mit: ich habe keine Zeit, ich muss meinen Abschluss machen. Peter, wie war das bei dir?
Also ich persönlich finde, ich bin totaler Fan von Auslandssemester. Also ich kann es echt nur jedem raten. Wenn ihr irgendwie die Chance habt oder so, geht auf jeden Fall ins Ausland. Es ist, ich finde jetzt zeitlich, ich würde schon sagen, man verliert vielleicht ein Semester, weil man nicht gleich 30 ECTS mit nach Hause nehmen kann. Aber dafür hat man umso mehr Erfahrungen, die man dann mitnehmen kann. Meine Kommilitonen, so Hälfte, Hälfte würde ich sagen. Da waren aber auch viele im Ausland. Und genau, und ich würde auch sagen, dass es auch vorteilhaft ist, dann auch später mal, dass man das dann auch mal im Lebenslauf anbringen kann. Und genau, ja.
Diese Formulierung, man verliert Zeit, ist gerade schon sauer aufgestoßen, habe ich gesehen.
Naja, also ich finde es immer schade, wenn man sagt, man verliert dabei Zeit, weil man gewinnt für sich selber und seine Persönlichkeit wahnsinnig viel. Ob man wirklich 30 Credits erwerben kann, kommt immer darauf an, an welche Hochschulen man geht, ob man auch natürlich vor Ort die Fremdsprache spricht. Aber an sich sollte man es immer als Gewinn sehen. Und da kommt es natürlich dann auch darauf an, wie verkaufe ich es in einem Bewerbungsgespräch. Wenn ich mir natürlich sage, ja, ich habe da jetzt ein Jahr verloren, wenn ich im Ausland war, kommt es nicht so gut an, als wenn man sagt, ich war im Ausland. Und dann erzählt, was man da mitgenommen hat. Sei es, dass man nur eine neue Sprache gelernt hat, kulturelle Erfahrung gesammelt hat. Das ist in vielen Berufen wichtig. Man kann es auch mittlerweile auch an der FAU erwerben, indem man in interdisziplinären Gruppen forscht oder arbeitet. Oder man kann es im Ausland erwerben. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig zu betonen, es ist wichtig, aber es muss nicht jeder machen. Also keiner sollte zwanghaft ins Ausland gehen, wenn er nicht möchte. Also nur dem Lebenslauf willen her, sondern man sollte wirklich sagen, man hat Lust. Und wenn man Lust hat, gibt es für jeden, egal von welcher Fakultät, glaube ich, die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Bei einigen Studiengängen ist es vielleicht einfacher, weil man einfach viel variabler die Kurse wählen kann. Vor allem an der naturwissenschaftlichen Fakultät ist es, glaube ich, schwieriger, weil man sehr getaktet ist mit den Kursen. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist.
Braucht man für manche Studiengänge ein Auslandsjahr oder ein Auslandssemester? Also für danach, für später, für die Arbeit?
Es kommt nicht auf den Studiengang drauf an, meiner Meinung nach, sondern das, was man später machen will. Ein Beispiel hier, großer Arbeitgeber: wenn man da ein Trainee-Programm machen möchte, muss man mindestens ein halbes Jahr im Ausland gewesen sein. Und das darf keine Reise gewesen sein, sondern eben sei es freiwilliges soziales Jahr im Ausland oder Schulaufenthalt im Ausland oder dann Studium im Ausland oder Praktikum. Und das ist wirklich ein absolutes Kriterium für die Auswahl. Wenn man das nicht hat, fällt man aus dem Auswahlprozess raus. Das ist wirklich wichtig dort.
Ich habe natürlich Studien- und Prüfungsordnungen, wo Auslandssemester bei internationalen Studiengängen vorgesehen sind, verpflichtend. Aber auch, wie es die Nicole schon gemeint hat, ich würde immer überlegen, was ist das Ziel des Auslandssemesters? Also einfach krampfhaft ein Auslandssemester zu machen, damit ich einen Baustein im Lebenslauf sammle, wenig zielführend. Ich sollte mir schon überlegen, wo mache ich das Auslandssemester? Was sind die fachlichen Inhalte? Bringt mir das irgendwas? Bringt mich das weiter? Für die Sprachkompetenz, wenn ich später mal eine internationale Zielrichtung habe, ist so ein Auslandssemester immer super, weil ich in der Fremdsprache einfach mal ein halbes Jahr kommunizieren muss. Und das ist ein absolutes Plus, als wenn ich mich nur theoretisch mit dem Thema Sprache beschäftige.
Gut, ich habe einen Praktikumsplatz gefunden. Oder ich habe einen Praktikumsplatz mit Hilfe des Career Service oder dem Arbeitsamt gefunden. Jetzt muss ich mich da bewerben. Ich schreibe eine Bewerbung, und wie man das genau am besten macht, damit hat meine Kollegin Lea schon mal ein Interview mit Ihnen geführt, Frau Jakob, und das hören wir uns erstmal an.
Praktika machen. Das wird allen Studenten empfohlen. Um einen Praktikumsplatz zu finden, braucht es erstmal eine gute Bewerbung. Doch wie muss eine gute Bewerbung aussehen? Das weiß Nicole Jakob vom Career Service der Uni Erlangen. Die Mitarbeiter des Career Service bieten Studenten einen individuellen Bewerbungsmappencheck an und sie simulieren Bewerbungsgespräche zum Üben. Häufig liest man, langweilige Bewerbungen werden von Personalchefs sofort aussortiert. Sollte eine Bewerbung dann lieber frech als langweilig sein?
Das kommt auf den Arbeitgeber an und auf die Branche, wo man hin möchte. Also wenn man hier an der Universität Erlangen-Nürnberg arbeiten möchte, braucht man nichts Freches schreiben. Man kann da einfach standardmäßig was schreiben. Wenn man irgendwie in der Medienbranche, in der Kommunikationsbranche aktiv sein möchte, dann kann man sich vielleicht auch mal was Außergewöhnliches, Freches erlauben. Und eben auch, wenn es ums Thema Schreiben geht, dann kann man auch zeigen dadurch, dass man schreiben kann. Aber wenn man jetzt auch als Ingenieur arbeiten möchte, sollte das passend eben immer zum Job sein.
Grundsätzlich gilt, sich am besten 3 bis 4 Monate vor dem gewünschten Zeitraum bewerben. Will man eine besondere Stelle, zum Beispiel in der Europäischen Union, sollte man sich schon ungefähr 1 Jahr vorher informieren. Fehler kann man viele machen. Was ist denn der größte und häufigste Fehler, den Studenten bei der Bewerbung machen?
Dass das Anschreiben zu allgemein geschrieben ist. Das heißt, man schreibt es so, als würde man es auch an 100 Firmen schicken können und das ist nicht gut. Also es sollte so individuell und konkret wie möglich auf die Stelle sein und dann führt es auch eher zum Erfolg, als wenn man nur was Allgemeines reinschreibt.
Allgemeines sollte man also vermeiden. Die Devise lautet, ganz konkret schreiben, warum man zu diesem bestimmten Unternehmen will und warum man genau in diesem Bereich Praktikum machen will. Besonders konkret sollte die Bewerbung sein, wenn man sich auf eine Ausschreibung bewirbt.
Also wenn man eine Ausschreibung hat, sollte man so konkret wie möglich auf diese Ausschreibung eingehen. Also mein Ansatz wirklich, ich quäle da auch die Leute, die zu mir kommen, je konkreter, desto besser.
Zu einer Bewerbung gehören Lebenslauf und Motivationsschreiben. Beide sollten so geschrieben sein, dass man sie unabhängig voneinander lesen kann. In den Lebenslauf gehören Eckdaten und Kontaktdaten, Ausbildung und beruflicher Werdegang, also zum Beispiel bisherige Praktika oder auch Nebenjobs. Das Motivationsschreiben wiederum soll einen Eindruck vermitteln, wie der Bewerber als Person ist und warum er oder sie diese Stelle haben will. Es ist also Überzeugungsarbeit gefragt. Aller Anfang ist schwer. Wie sieht denn ein guter Einstieg im Motivationsschreiben aus?
Also es gibt den Standardeinstieg. Hiermit bewerbe ich mich auf die Ausschreibung. Die Stelle habe ich in der Zeitung XY gesehen. Ich empfehle immer noch 2 andere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, darauf einzugehen, warum man sich wirklich für diesen Arbeitgeber interessiert. Nicht nur hinschreiben, dass er groß, toll und international ist, sondern welchen Bezug habe ich zu diesem Arbeitgeber. Oder man kann auch einsteigen mit der Frage, die stelle ich auch gerne im Gespräch, nennen Sie mir 3 Gründe, warum ich Sie einstellen sollte. Also man kann dann hinschreiben als Student, dass der Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeitsmarktsoziologie und ein Praktikum im Personal, würde ich jetzt gerne noch ein weites Praktikum im Personal machen. Und so sieht der Leser gleich von vornherein, hier ist ein Kandidat, der für mich interessant sein könnte und so kann man auch gut Interesse wecken.
Immer wichtig, man sollte sich selbst treu bleiben. Spätestens im Bewerbungsgespräch fällt auf, dass man zurückhaltend ist, obwohl man in der Bewerbung geschrieben hat, man sei extrovertiert. Es gibt aber noch einen wichtigen Tipp, den alle Studenten beherzigen können.
Mein wichtigster Tipp ist immer Praxiserfahrung. Früh wie möglich. Man muss es nicht im 1. oder 2. Semester schon anfangen, aber dann sollte man sich Gedanken machen. Ich sage bewusst Praxiserfahrung. Das muss kein Praktikum sein. Das kann ein Nebenjob sein, eine Werkstudententätigkeit. Immer so können Sie nur rausfinden, was Sie später machen wollen, weil das Studium ist ja meistens nicht konkret, dass man genau weiß, wo man hin kann. Und das muss man eben durch diese Praxiserfahrung herausfinden.
Lea Meingast, Hochschulredaktion.
Praxiserfahrung, Praxiserfahrung, Praxiserfahrung. Ich glaube, wir haben es jetzt verstanden. Offensichtlich haben es nicht alle verstanden. Hilmer, Sie haben gerade so geguckt.
Ja, es geht nicht einfach darum, Praxiserfahrung wie ein Eichhörnchen zu sammeln, sondern ich soll ja entdecken, was mir später mal irgendwo Spaß macht, liegt und das kann ich nicht in der Theorie entdecken, indem ich Texte lese, indem ich Job Descriptions lese, sondern das entdecke ich in der Praxis, im betriebswirtschaftlichen Agieren von Institutionen, Unternehmen, in Teams mit konkreten Vorgesetzten. Die muss ich kennenlernen, entdecken und dann spüre ich vielleicht so eine Begeisterung. Hey toll, da will ich hin. Darum geht's, dass ich für mich was entdecke, wo ich sage, Mensch, klasse, das ist mein Ding, da will ich hin.
Dieses Entdecken ist, finde ich jetzt nicht so einfach, wenn man schon eine vorgefertigte Meinung hat, wo man hin möchte. Dann macht man ja doch Praktika in dem Bereich, die einem ja eh schon, wo man eh schon denkt, man möchte dahin. Also zum Beispiel PR. Ich will irgendwann mal in einer PR-Beratungsfirma arbeiten, also versuche ich da ganz viele Praktika zu machen. Dann merke ich ja gar nicht, dass mir vielleicht was anderes sehr viel besser liegen würde, wenn ich das nicht rausfinde.
Mir ist immer ganz wichtig beim Thema Job, dass ich mich für einen ganz konkreten Marktpartner, Arbeitgeber entscheide. Für einen konkreten Chef, für ein konkretes Team. Das ist wie eine Ehe, 40 Stunden in der Woche. Entweder das stimmt, dann macht's Spaß, oder es stimmt eben nicht. Und ich versuche auch immer davor zu bewahren, eine Erfahrung zu machen in einem Praktikum, die negativ war, und das dann immer auf die ganze Branche, auf den Beruf an sich zu übertragen und zu sagen, ich war da schon, das war furchtbar. Dann bitte ich immer auch drum abzuklopfen, warum war es furchtbar? War es furchtbar, weil das Team echt grauenhaft war, weil der Vorgesetzte schwierig war, weil ich nur kopieren durfte den ganzen Tag und nichts Eigenverantwortliches machen durfte. Also das ist, denke ich, wichtig bei der Entscheidung Job-Einstieg. Entscheide ich mich nicht nur für eine Job-Description, die auf einer DIN A4-Seite Buchstaben sind, sondern ich entscheide mich immer für einen ganz konkreten Laden. Und den muss ich kennenlernen. Und den lerne ich kennen, indem ich mir Türen öffne. Und Türen öffne ich mir, indem ich mich bewerbe und dahinter gucke. Darum geht's ein Stück weit.
Dann sind wir wieder bei der Bewerbung. Ich habe eine Bewerbung abgeschickt. Ich kann ziemlich viel falsch machen. Das haben wir gerade im Beitrag schon gehört bei der Bewerbung. Bleiben wir doch da nochmal. Eine Bewerbung besteht im Bestfall aus einem Anschreiben, einem Lebenslauf und Referenzen. Soweit richtig. Alle nicken gut. Dann habe ich jetzt auch schon gehört, das Anschreiben ist eine Seite, der Lebenslauf ist mindestens 2 Seiten lang. Da kommen die Fragezeichen in den Gesichtern.
Es darf auch definitiv mal 2,5 Seiten sein, wenn mein Leben das in Bezug auf die Stelle hergibt. Also es geht nicht darum, dass ich so alles, was ich jemals gemacht habe, seit dem Kindergarten aufführe, sondern natürlich immer adressatenorientiert die Karten ziehe im Lebenslauf, die den Arbeitgeber interessieren können. Und wenn ich da spannende Karten habe und es wären 2,5 Seiten, dann wären es 2,5 Seiten.
Also ich persönlich empfehle immer auf den 2 Seiten zu bleiben, abgesehen von Leuten, die promovieren, weil da hat man ja noch die Publikationsliste. Wenn jemand wirklich es nicht schafft, dann kann auch 3 Seiten sein. Wovon ich wirklich abrate, sind 4, 5, 6, 7 Seiten. Das kommt nämlich auch vor, weil tendenziell liest ein Arbeitgeber oder ein Personaler, der zuerst die Unterlagen liest, die Bewerbung innerhalb von einer Minute. Und wenn natürlich da das Wichtigste nicht auf den ersten 3 Seiten steht, dann sehe ich es wahrscheinlich auch gar nicht. Deswegen diese Empfehlung, eine Seite anschreiben, 2 Seiten Lebenslauf. Man kann natürlich immer mal ein Stück davon abweichen.
Wobei im Lebenslauf natürlich auch nicht nur die Eckdaten drinstehen sollten, also Abitur, Bachelor, Master, sondern auch, was ich da gelernt habe.
Genau, das ist das Wichtige eigentlich heutzutage, dass nicht nur die Fakten dastehen, sondern auch Inhalte, dass ich eben, wie schon gesagt, unabhängig voneinander Anschreiben und Lebenslauf lesen kann. Und es gibt die einen Typen von Personaler, die lesen zuerst das Anschreiben, die anderen den Lebenslauf. Und der Lebenslauf ist da sehr wichtig, dass da wirklich nicht nur drinsteht, wo man war, sondern auch, was die persönlichen Schwerpunkte sind. Ich sage da gern bewusst persönliche Schwerpunkte. Es geht nicht um den offiziellen Schwerpunkt, den man im Studium auf dem Titel stehen hat, sondern darum, was habe ich im Studium gemacht, von dem Riesenportfolio das rauspicken, was relevant für die jeweilige Stelle ist. Und dann kann man da auch wirklich zeigen, ich habe mich mit dem Thema, das auch in der Stellenbeschreibung gefordert ist, auseinandergesetzt, theoretisch.
Ich habe natürlich auch immer super Gestaltungsmöglichkeiten übers Layout dann. Ich kann mir die Frage stellen, lädt mich der Personalentscheider deswegen ein, weil da meine Adresse steht oder meine Handynummer? Und wenn so die persönlichen Daten 30% von der ersten Seite einnehmen, ich habe aber viel spannendere Dinge bei den Hardfacts oder Tools, dann schrumpfe ich eben die persönlichen Daten ein Stück weit damit ich mehr Platz für wichtige Dinge habe, um auf die zwei Seiten zu kommen und auf den zwei Seiten zu bleiben.
Wobei das ja schon ein wichtiger Punkt ist, oder? Der Lebenslauf muss schon auch nochmal den eigenen Namen und so weiter enthalten und auch, wie man erreichbar wäre, eben um das trennen zu können. Wenn ja eine Personaler nur das Anschreiben liest und der andere nur den Lebenslauf, dann muss ich zumindest wissen, ist das jetzt eine Anna oder ein Peter, der sich da bewirbt.
Also ich brauche auf jeden Fall immer die Kontaktdaten, aber die muss man nicht untereinander schreiben. Die kann man wirklich in einer Kopfzeile sehr gut komprimieren. Und da spart man wahnsinnig viel Platz, sowohl beim Lebenslauf, aber auch beim Anschreiben, wo man dann nicht die große Kopfzeile machen muss. Dann hat man wirklich eine Dreiviertelseite Platz, um ein Anschreiben zu verfassen.
Also ich habe es so gemacht, ich habe auch die Adressen und so, meine eigene Adresse habe ich auf ein externes Blatt, also auf ein Deckblatt genommen. Also sprich, ich habe einfach ein Deckblatt entworfen, dort habe ich auch immer drauf geschrieben, okay, worauf bewerbe ich mich, also zum Beispiel Bewerbung als Softwareingenieur, dann habe ich noch die Firmenkontaktdaten, mein Bild noch eingefügt und habe das dann einfach direkt vor den Lebenslauf gesetzt. Dann kam ich immer so auf drei Seiten dann. Also eine Seite Deckblatt und zwei Seiten Lebenslauf.
Ja. Alle nicken.
Und du super hast gemacht.
Danke, habe ich auch von Ihnen eine Hörerin.
Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt gelernt gewesen. Ja. Entweder vom Career Service oder von Herrn Hümmer. Och, ist nett, alle werden gerade so ein bisschen rot in den Ohren. Das war jetzt ein Lob an alle. Gut, also wir haben schon gehört, ein Bewerbungsmappencheck. Dann werde ich zur Bewerbung eingeladen. Und dann gibt's ja aber auch nochmal so Sachen, was mache ich denn? Na, ich ziehe mich hoffentlich ohne Löcher an. Also ich habe ordentliche Klamotten an, möchte ich damit sagen. Ich gehe da hin und dann bin ich in einer Situation, in der ich noch nie war. Und das hatten wir vorhin schon. Es gibt die Möglichkeit, das einfach schon mal davor durchzuspielen. Mit dem Career Service auf jeden Fall.
Genau, also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir bieten jedes Semester Seminare an. Das sind ein- oder zweitägige Seminare, wo man dann üben kann, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet und wie man auch entsprechend sich verhält im Vorstellungsgespräch. Und dort vor Ort werden dann auch ein Vorstellungsgespräch vor der Gruppe simuliert. Und da hat man dann natürlich die Möglichkeit, nicht nur vom Referenten Feedback zu bekommen, sondern auch von allen anderen Studierenden. Und die andere Variante, wenn man es jetzt nicht so öffentlich machen möchte, ist, dass man mit uns persönlich einen Termin vereinbart. Zwei Kollegen zusammen führen dann ein Vorstellungsgespräch mit den jeweiligen Studenten. Das dauert immer so eine Viertelstunde. Es werden die typischen Personalerfragen gestellt, also nicht das Fachliche, weil das sind wir jetzt dann nicht die Experten. Und der Vorteil eben zu einem echten Vorstellungsgespräch ist, dass man wirklich danach nochmal 20 Minuten lang ein ausführliches Feedback bekommt und alle seine Fragen stellen kann, die dann aufgetaucht ist, sei es beginnend zur Pünktlichkeit, Auftreten, Klamotten und wie beantworte ich die typischen Fragen.
Ganz wichtig, es heißt Vorstellungsgespräch, nicht Vorstellungsverhör. Also jeder Bewerber, jede Bewerberin sollte das wirklich als Gespräch verstehen und begreifen. Wenn ich irgendwie hingehe und im Kopf habe, ich bin da in einer Verhörsituation vor Gericht und da schießt jetzt jemand Fragen auf mich ab und ich muss da jetzt punktgenau antworten, dann bin ich plötzlich in einer Verhörsituation. Aber es sind Hochschulabsolventinnen, Absolventen, bitte das Ganze als Gespräch gestalten, auch von Bewerberseite.
Was sind denn typische Personalerfragen?
Typische Personalerfragen, also grundsätzlich bei einem guten Vorstellungsgespräch ist immer mindestens ein Personaler dabei und mindestens eine Person aus dem Fachbereich. Und dann teilt man sich natürlich idealerweise die Fragen so auf, dass derjenige aus dem Fachbereich auch wirklich fachlich abklärt, hat derjenige die fachliche Qualifikation für die Stelle und der Personaler schaut, ob die Persönlichkeit, die der Bewerber mitbringt, auch zu dem Arbeitgeber noch wichtiger eben in diese Abteilung reinpasst. Typische Fragen, es beginnt mit einer Selbstvorstellung, die kann man auch sehr gut üben. Steigt mal ein, bitte stellen Sie sich kurz mal vor und erläutern auch, warum Sie sich auf die Stelle beworben haben. Da hat man nochmal gut die Möglichkeit, einfach sich darzustellen in 2-3 Minuten und wirklich die Punkte zu erwähnen, die wichtig sind für die Stelle. Das ist immer so der Punkt, man muss nicht sein ganzes Leben wieder aufdrehen, sondern man sollte auf das eingehen, was wichtig ist für die Stelle. Und da kann natürlich dann auch der Zuhörer anknüpfen und fragt dann nochmal nach. Warum haben Sie das denn so gemacht? Was haben Sie denn genau in dem Schwerpunkt gemacht? Warum haben Sie dieses Praktikum gemacht? Das ist so ein typischer Einstieg, der eigentlich in irgendeiner Form immer erfolgt. Und dann geht es weiter, indirekt oder direkt fragt nach Stärken und Schwächen. Situative Fragen, um herauszufinden, wie agiert eine Person in einer bestimmten Situation. Wenn Sie in einem Team sind, ist da schon mal was schiefgelaufen? Und das immer am Beispiel erläutern. Das ist eigentlich das Wichtige für den Bewerber, dass er nicht nur kurz und knapp sagt, was seine Stärken und Schwächen sind, sondern das auch mit Beispielen erzählt, in welche Situation ist das vorgefallen, was hat derjenige daraus gelernt. Oder auch in den situativen Fragen, wie gehen Sie in einem Team um, wo jemand resistent ist und nicht mitmachen will. Dann auch erläutern, ist das schon mal vorgefallen und wie geht man selber mit der Situation um oder wenn was schiefgelaufen ist und was lernt man daraus? Also man möchte ja einen reflektierten Menschen haben und so bekommt man es ganz gut raus.
Meine lieblingssituative Frage ist immer die, wie erklären Sie einem Blinden die Farbe Gelb?
Wie erklären Sie einem Blinden die Farbe Gelb? Was sagt das über den Bewerber aus?
Kann der Bewerber sich einfühlen in eine Situation? Ist Empathiefähigkeit da? Kann ich begreifen, dass der Mensch blind ist? Was kann er dann? Er kann fühlen, er kann riechen. Also ich kann da durchaus so ein paar Sachen rausgezogen. Vor allem kommt die Frage natürlich immer überraschend. Und das ist ja auch schon mal gut, dass die überraschend kommt. Ja.
Ich habe es an unseren Blicken gerade gesehen. Wir haben, glaube ich, alle gerade so überlegt, wie würden wir das jetzt erklären?
Also ich persönlich habe diese Frage noch nie gehört oder mir wurde sie zumindest noch nicht gestellt. Das stimmt schon, was die Frau Jakob sagt. Im Endeffekt, man soll immer meistens von sich selbst erzählen. Das ist zumindest mal mir eigentlich immer passiert. Teilweise soll man auch immer wissen, was über die Firma wissen. Also zum Beispiel so Eckdaten, keine Ahnung, Umsatz, Mitarbeiter, so, was stellen sie überhaupt her? Also dass man da auch was sagen kann, ist auch sehr wichtig, finde ich. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch sehr häufig gelesen, Stärken, Schwächen. Allerdings hat mich das bis jetzt noch niemand gefragt. Aber vielleicht war das auch irgendwo durch Zufall. Ist dann eher so, weil ich auch jetzt im technischen Bereich bin, dann geht's auch schneller eher ins Technische, dann technische Fragen dann. Genau.
Oder es wurde auch indirekt gestellt, was auch gern gemacht. Man kann es plakativ sagen, nennen Sie mir 3 Stärken. Oder man fragt einfach, was zeichnet Sie aus für die Stelle? Das ist die gleiche Stärkenfrage, nur indirekt gestellt. Und dann erzählt man auch, was muss ich denn mitbringen, um die Stelle ausführen zu können, fachlich und persönlich. Und dann hat man im Endeffekt auch diese Stärken und Schwächen, also die Stärken drin. Und was ganz wichtig ist, ein Tipp von meiner Seite, nie von sich selber aus auf Schwächen eingehen. Also wenn der Personaler oder der Fachmensch danach fragt, dann muss man sich natürlich auch Rede und Antwort stehen. Aber ansonsten nie auf Lücken im Lebenslauf eingehen, Schwächen eingehen. Wenn die das wissen wollen, dann fragen die das schon.
Also ich hatte mal eine sehr schöne Lösung bei der Schwächenfrage erlebt, wo eine Bewerberin dann das Ganze kommunikativ erzählend aufgegriffen hat und berichtet hat, ob sie es glauben oder nicht. Mit der Frage habe ich heute gerechnet und ich habe meine beste Freundin gestern nochmal gefragt, du sag mal, du kennst mich doch wahnsinnig gut, wo siehst du meine Schwächen? Und die hat gemeint, nee, du bist eigentlich echt super, machst alles gut. Das Einzige, du bist immer viel zu sorgfältig und genau. Und es hat sie erzählt, 3-4 Minuten lang diese Story. Und damit war das Thema geklärt, kommunikativ erzählend. Darum geht's, denke ich, auch, dass ein Gespräch wird, dass ich kommunikativ agiere im Vorstellungsgespräch.
Gut, also sich nicht in die passive Rolle drängen lassen. Ich habe es auch schon erlebt tatsächlich, dass es hieß, bereiten Sie uns doch eine PowerPoint-Präsentation vor, dann können Sie sich an der entlang hangeln, um sich selbst vorzustellen. Was ich sehr eigenartig fand, weil es hieß, aber bitte mit Bildern ohne Text. Ja, das war für mich wirklich eine sehr eigenartige Situation, muss ich zugeben. Peter, hast du das auch schon mal erlebt?
Nein, das habe ich noch nie gehört.
Ist das irgendwie üblich oder vielleicht war das in der Medienbranche, vielleicht war das in also den Medien üblich?
Also üblich, vor allem wenn man zu Assessment Centern eingeladen wird. Das ist ja die größere Stufe zum Vorstellungsgespräch. Ein Vorstellungsgespräch dauert durchschnittlich so zwischen 30 Minuten, 1,5 Stunden, 2 Stunden mal. Ein Assessment Center ist ein größeres Auswahlverfahren. Das kann einen halben Tag dauern, aber auch 2 volle Tage. Und da möchte man den Bewerber, meistens sind dann mehrere in diesem Assessment Center, in verschiedenen Situationen kennenlernen. Und da gibt es auch typische Sachen, dass man sich vorstellen soll, mit bestimmten Vorgaben. Und eine Vorgabe ist dann eben nur mit Bildern. Ich finde es ganz nett, weil Bilder sagen oft mehr aus als sehr viele Text in der PowerPoint-Präsentation. Ich hatte heute Kontakt nochmal zu einem Studenten oder Absolventen, der war bei mir beim Vorstellungsgesprächstraining. Der wird jetzt zum Assessment Center für ein Trainee-Programm eingeladen. Und der soll sich auf Englisch 3 Minuten lang vorstellen und einen Gegenstand mitnehmen, der ihn sein Leben lang schon geprägt hat und daran sich vorstellen. Und das sind so typische Aufgaben, die man für Trainee-Programme hat. Und ich kann mir das auch gut vorstellen in der Medienbranche, da wird viel Kreativität gefordert. Und das kann man in verschiedenen Formaten abfragen. Und da kriegt man es mehr raus, als wenn man nur sagt, bitte stellen Sie sich kurz vor, direkt im Vorstellungsgespräch.
Was immer auch wichtig ist, immer dran denken, Sie haben es mit Menschen zu tun im Auswahlverfahren als Bewerberin, Bewerber. Und bei so einem AC Assessment Center sind vielleicht 10 Bewerber, die dann 10-mal dieselbe Präsentation irgendwo bringen, ja. Bedeutet meistens, dass die Bewerberin, der Bewerber, die als Letzte dran sind, irgendwie doch noch stärker punkten müssen als diejenigen, die gleich um 10.30 Uhr starten. Also das ist immer so ein Thema, immer dran denken, aus der Situation raus auch agieren. Nach der Mittagspause bei einem Assessment Center sinkt die Konzentrationsfähigkeit auch bei dem Personalauswählenden. Das immer mit einbeziehen, was ich da jetzt an Präsentation abliefere. Manchmal muss ich mich da durchaus mehr anstrengen als am Morgen.
Gut, wir strengen uns auch gerade schon ganz schön an und ich würde sagen, wir machen noch mal ein bisschen Musikpause und sprechen dann gleich noch mal weiter und vielleicht auch mit der Frage, ob es einen perfekten Fahrplan zum Job gibt. Aber das besprechen wir gleich.